Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, einen wunderschönen guten Tag nochmal von mir an oft von dem Podium. Mein Name ist Anna Hoff und ich bin von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich darf Ihnen jetzt in den nächsten 60 Minuten mit sehr versierten und fantastischen Menschen zeigen, was ein Demokratie-Slam bzw. ein Poetry-Slam ist. Wir haben hier auf der Leipziger Buchmesse zusammen mit dem Philosophie-Magazin ein Angebot machen dürfen für Schülerinnen und Schüler und haben die eingeladen, hier aus dem Umkreis einen Workshop mitzumachen, um diesen Slam sozusagen, um einen Slam kennenzulernen. Was ist das überhaupt? Wie macht man das? Wie findet man seine Themen? Wie kann man die auf der Bühne präsentieren? Und wir haben fantastische Ergebnisse erzielt, würde ich sagen. Ich begrüße ganz herzlich die beiden Workshop-Leiter sozusagen der letzten zwei Tage, Malte Roskopf und Dominik Erhardt. Ein großer Applaus schon mal. Die Vorschusslorbeeren, beziehungsweise für das, was sie in den letzten zwei Tagen hier auf der Leipziger Buchmesse schon gemacht haben und geleistet haben. Dominik Erhardt ist Redakteur beim Philosophie-Magazin und Slammer, sehr erfolgreicher, wird es gleich nochmal präsentieren. Und Malte Roskopf, auch Slammer und nicht ganz hauptberuflich, aber auch Moderator, Promovent in Jura, Rechtswissenschaften. Und man sieht es dir nicht an. Und genau, einfach auch sehr umtriebig in dieser Szene. Warum haben wir das gemacht? Warum war uns das wichtig, dieses Angebot hier zu präsentieren? Weil wir einfach gerade, was so die politische Bildungslandschaft auch betrifft oder das Erreichen von jungen Menschen mit den Themen, die uns umtreiben, politisch, gesellschaftlich, weil wir immer wieder neue Kanäle und Möglichkeiten suchen, wie können wir das machen? Also wie erreichen wir die jungen Leute? Wie können wir die begeistern für die Themen? Wie können sie irgendwie merken, dass sie betroffen sind von Gesellschaft und von dem, was sie so umgibt? Und deswegen haben wir das sozusagen als Testballon gemacht. Und wir würden ganz gerne vielleicht zum ersten Mal wissen, Dominik, was ist denn eigentlich überhaupt ein Slam?
Genau, für die, die es noch nicht wissen, was ist ein Poetry Slam? Im Grunde kann man das übersetzen mit Dichterwettstreit. Das heißt, junge Menschen, auch alle, generell jeder kann auf die Bühne kommen und seinen Text vorlesen. Und das Ganze folgt drei sehr einfachen Regeln. Erstens, der Text muss selbst geschrieben sein. Das heißt, man darf natürlich zitieren, Goethe, Schiller, Bushido, um die drei Großen zu nennen, aber man möchte eben nicht die kompletten Werke dieser Menschen auf der Bühne haben, sondern der Text muss aus der eigenen Feder stammen. Dann die zweite Regel ist, es gibt ein Zeitlimit. Das heißt, hier kommt niemand auf die Bühne und liest irgendwie die ersten 300 Seiten aus seinem Erstlingsroman vor, sondern es ist knackig, es ist kurz, es sind 5 Minuten Text. Im Maximalfall, man muss das nicht ausfüllen, aber das ist die obere Grenze. Und die dritte Regel ist, es gibt keine Requisiten. Das heißt, trotzdem, dass es ein peppiges und junges Literaturformat ist, soll eben der Text weiterhin im Mittelpunkt stehen. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Und dann gibt's noch ein viertes, eigentlich sehr wichtiges Mantra für Slam.
Das heißt, respect the poet. Das heißt, ihr oder sie als Publikum bilden bei einem normalen Slam immer die Jury. Da treten Menschen mit Texten an unter den Regeln, die Dominik Erhardt gerade geschildert hat. Und am Ende entscheidet das Publikum mit Wertungstafeln oder wie jetzt hier auf einer Buchmesse beispielsweise durch Applaus, welcher dieser Poetinnen oder Poeten gewonnen haben soll. Respect the poet, Englisch, respektiert den Poeten, die Poetin. Ich finde immer, das sollte eigentlich gar nicht nur eine Slam-Regel sein. So mein Appell an Sie, beherzigen Sie das immer im Alltag. Respektieren Sie die Leute, seien Sie tolerant, seien Sie freundlich. Und diese weltoffene und respektvolle Einstellung, die Sie dann hoffentlich haben, nehmen Sie einfach mit auf den Slam und leben Sie auch da aus.
Ja. Das ist das erste generell auch, was man von Slam lernen kann, einfach gut zu anderen Menschen sein. Es war auch für uns für den Workshop sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Respected Poets auf jeden Fall in den Mittelpunkt stellen, weil wir uns auch überlegt haben, inwiefern kann denn Poetry Slam als eine Möglichkeit, sich mal anders mit Politik und mit Meinungen auseinanderzusetzen, wie kann das funktionieren? Und da hat man im Grunde zwei Seiten. Auf der einen Seite, Poetry Slam ist an sich als Format sehr, sehr demokratisch. Erstens, jeder kann auftreten. Zweitens, die Siegerin oder der Sieger werden demokratisch über ein Applausverfahren oder über Jurywertungen ermittelt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es ist, das hat Malte im Workshop sehr schön ausgedrückt, es ist immer so ein bisschen preaching to the choir. Also Leute, die auf Poetry Slams gehen, sind ganz oft einfach schon sehr offen und sehr wach. Und das haben wir auch versucht zu thematisieren. Das werden Sie dann später in den Workshop-Beiträgen auch nochmal sehen.
Das gilt auch übrigens fürs Publikum. Also oft ist es eben so, dass ein Publikum aus eher bildungsnäheren Schichten dahin kommt, ein Publikum, was sich das vielleicht auch leisten kann und Interesse hat, zu kulturellen Abendveranstaltungen zu gehen. Also jetzt mal eine Frage an euch. Wenn ich jetzt sage, ich finde Nazis erstmal blöd, bitte ich mal, macht mal die Hand hoch, wer da sagt, finde ich auch. Ja, ich suche jetzt keine Leute, die Hand unten gelassen haben. Das ist ein Thema für eine andere Sache. Aber das zeigt schon ganz gut, wie man eben auch von der anderen Seite vielleicht populistisch sein kann oder wie eben so auch die Bekehrten eigentlich nochmal bepredigt werden, was auch vielleicht demokratiefeindlich wiederum am Slam sein kann. Es ist eine andere Seite, die wir da versucht haben auch zu beleuchten. Also das ist einerseits irgendwie sehr, sehr prodemokratisch und sehr viele Aspekte der Demokratie, der Meinungsfreiheit, vielleicht der Grundrechte im Allgemeinen vorkommen, aber es eben auch kritische Seiten gibt. Also das wollen wir auf jeden Fall auch beleuchten.
Erzählt mal drei Sätze dazu, wie das abgelaufen ist. Also da kommt, wir hatten 3 Stunden Zeit, Donnerstag und Freitag, da kommen 40 junge Leute, motiviert, haben noch nie geslammt. Wie seid ihr vorgegangen? Also habt ihr das geschafft, dass am Ende dieser 3 Stunden oder 2,5 waren es tatsächlich dann nur, alle mehr oder weniger einen Text geschrieben hatten?
Genau, im Grunde haben wir angefangen wie hier auch. Wir haben gefragt, wer kennt Slam, schreibt jemand schon selbst, weil das immer ein guter Anfangspunkt ist. Wenn jemand Kurzgeschichten schreibt, ist der Weg zu einem Storytelling, erzählenden Text nicht mehr so weit. Und dann haben wir erstmal auch Texte vorgestellt von uns, damit man so einen groben Eindruck bekommt. Wie kann das aussehen? Wie verhält man sich auf einer Slam-Bühne? Das ist ja was ganz anderes, wenn man zum Beispiel Theater spielt oder wenn man vor einer Klasse für ein Referat steht. Und dann sind wir relativ schnell eingestiegen in die Schreibübungen, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass die Leute, die da zu uns kamen, sehr, sehr offen und sehr wach waren und auch direkt schreiben wollten. Sie wollten loslegen, sie wollten direkt anfangen. Und die erste Aufgabe, Malte, die hast du ja auch angeleitet. Vielleicht erzählst du kurz, was die erste Aufgabe war und wie du das...
Ja, ich möchte vorher noch ganz kurz einfach zur Einordnung sagen, wenn wir von Slam-Texten reden, kann das immer alles sein. Also das kann gereimt sein, das kann ungereimt sein, es ist möglich, dass es abgelesen ist, auswendig gelernt. Es kann sehr witzig sein, es kann sehr ernst sein, sehr politisch, allgemein, sehr persönlichkeitsbezogen. Also da sind erstmal per se gar keine Grenzen gesetzt und auch vielleicht an Sie oder an euch. Eigentlich habt ihr alle immer Geschichten zu erzählen. Also wenn ich jetzt sagen würde, was ist denn gestern Abend passiert oder wie war eure Tramfahrt, wird eigentlich niemand irgendwie sagen können, dazu habe ich gar nichts zu sagen. Und das war auch so ein bisschen die Aufgabe, die wir machen wollten. Also Dominik hat gesagt, es waren sehr, sehr wache Leute, das stimmt. Und wenn sie nicht wach gewesen wären, wäre es vielleicht unsere Aufgabe gewesen, sie einfach ein bisschen zu wecken. Aber grundsätzlich sind die Geschichten alle irgendwo auf die eine oder andere Art und Weise in ihnen drin. Und eine Möglichkeit, mit der wir das rauskitzeln wollten, war die Übung, dass wir gesagt haben, fangen wir doch mal genau andersrum an. Eure Aufgabe ist es jetzt mal, für eine Diktatorin eine Rede zu schreiben. Und diese Diktatorin möchte alle Menschen und Grundrechte abschaffen. Und ihr müsst jetzt mal eine Rede schreiben, in der ihr die Bevölkerung überzeugen sollt, dass es super ist, wenn es keine Grund- und Menschenrechte mehr gibt.
Genau, dann gab es irgendwie 20 Minuten Zeit. Können Sie sich mal ganz kurz im Kopf dieses Gedankenspiel selber durchspielen? Sie haben jetzt 20 Minuten Zeit und müssen diese Rede schreiben für diese Diktatorin. Sehr, sehr spannend. Wir haben das große Glück, weil das wussten wir natürlich auch nicht, wenn wir jetzt diese 2 Workshops anbieten für Schülerinnen und Schüler, wer kann dann am Samstag nochmal wiederkommen zur Leipziger Buchmesse? Es kamen auch viele Schülerinnen und Schüler aus Halle. Ist nicht ganz so weit weg, aber trotzdem ist es natürlich ein Weg und man muss das organisieren. Und wir haben aber tatsächlich 2 Teilnehmerinnen von unserem Workshop, Alisa und Daria. Alleine, dass sie da sind, bitte ein ganz, ganz großer Applaus. Vielen, vielen Dank. Und damit wir jetzt hier nicht in dieser Theorie verharren, weil das wollen Sie ja auch eigentlich alles gar nicht hören, werden wir das jetzt folgendermaßen gestalten. Dominik und Malte werden jetzt gleich mal das Ganze hier anteasern und zeigen tatsächlich, was so ein Slam sein kann und aus ihrer Feder etwas präsentieren. Und dann haben wir das große Vergnügen, unsere beiden Nachwuchstalente hier zu hören und 2 Slammerinnen. Und das Ganze wird natürlich, wie wir es gerade schon vorgestellt haben, ein bisschen anders ablaufen als normalerweise, weil es wird kein dichter Wettstreit werden, sondern es wird einfach eine grandiose Aufführung und ein großer Anteaser, um Ihnen zu zeigen, was das ist. Und weil das sehr, sehr wichtig ist für einen Slam, erstmal ganz kurz, wer von Ihnen, das haben wir noch gar nicht gefragt, wer war schon mal eigentlich auf einem Slam? Egal ob Poetry Slam, Science Slam, okay, gar nicht.
Und wer nicht, die anderen sagen mal kurz Schande über mich, bitte. Okay, müssen Sie nicht. Aber wir wissen, es gibt sie auch. Aber das ist okay. Das ist in Ordnung.
Ab heute werden Sie die Veranstaltungskalender Ihrer Städte scannen und zu gucken, wo der nächste Slam stattfinden wird. Davon bin ich überzeugt. Wichtig bei so einem Slam ist, dass alle dabei sind und alle mitmachen und dass man auf jeden Fall auch extrem viel klatscht. Und ich würde Sie gerne einmal bitten, dann so großartig und so viel wie möglich in die Hände zu klatschen, um einmal zu üben, wie sich das anhören kann, wenn Sie einen Text extrem begeistert hat und Sie auf jeden Fall den unbedingt noch einmal hören müssen. Klatschen Sie, dass Ihnen die...
Welch wohlerzogenes Publikum, das ist ganz wunderschön.
Sehr gut. Wie sieht es aus? Wie ist es so eure Erfahrung? War das schon gut oder...
Ihr seid wahrscheinlich das lauteste Publikum auf dieser Messe tatsächlich. Also ich denke, die Stände da hinten fragen sich, was ist da drüben los? Wir müssen da auf jeden Fall hingehen. Also das war, die Skala ist ja bei Slam auch immer so, es gibt Texte, die funktionieren genauso. Man denkt sich, wow, ich muss ihn nochmal hören und ich will ihn wieder lesen. Und ich stelle mir den Poeten oder die Poetin in den Schrank und immer wenn ich den Schrank aufmache, dann muss er diesen Text nochmal machen. Solche Poeten, solche Texte gibt's ja. Und es gibt auch das genaue Gegenteil. Wer heute zum Beispiel, Malte, du hattest ja heute auch eine schwierige Anreise und hast eine sehr schöne Analogie dafür gefunden, wie ein Ein-Punkte-Text.
Ja, also man sagt immer, es gibt die Skala von 1 bis 10 Punkte. So, ein 10-Punkte-Text ist eben genau das, was gerade beschrieben ist. Und ein 1-Punkte-Text ist jetzt, ihr kommt schon zu spät und die Tram kommt auch zu spät und ihr passt da gerade noch rein, aber ihr müsst euch euren Platz mit 4 anderen Menschen teilen, die nicht gut riechen und alle in so ganz knappe Manga-Kostüme gezwängt sind, obwohl es überhaupt nicht passt. Und dann kommt ihr an und rutscht erstmal auf, weiß ich nicht, einer Kotzlache aus, weil jemand das vor euch erlebt hat und da erstmal hinkotzen musste. So, das ist so ein 1-Punkte-Applaus. Da können wir vielleicht auch mal, um die Differenz zu zeigen, wie würde so ein 1-Punkte-Applaus klingen? Und da kann ich Ihnen nämlich gleich auch reingrätschen und sagen, ha, das geht hier nicht, weil ich habe Ihnen von Respekt erzählt, ich habe Ihnen von Menschenwürde erzählt und wenn Menschen auf die Bühne kommen, sollen sie auch immer als Menschen wieder runtergehen. Das heißt, selbst wenn Ihnen so eine ganz, 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 ganz furchtbare Tramfahrt passiert, ist es immer super, wenn Sie trotzdem einfach irgendwie klatschen und sagen, ja, ich respektiere und akzeptiere, dass auch du ein Mensch bist und deswegen klatsche ich trotzdem. Also nochmal jetzt ein Punkt-Applaus für eine ganz furchtbare Tramfahrt mit Menschenwürde. Mit Menschenwürde einfach.
Ja, aber auch so ein... Auch wenn man so einen Applaus nach einem Text bekommt, auch das zerstört den Abend für den Poeten. Der weiß dann, was gemeint ist. Und das funktioniert. So, da können wir fahren.
Auf jeden Fall. Genau. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren, auf welcher Skala ihr euch befindet. Und starten vielleicht mit Dominik, oder?
Ja,
ihr habt ihr euch das
so
vorgestellt? Ja. Mit Dominik Erhardt. Wir räumen die Bühne, würde ich sagen.
Machen wir mal.
Und machen Platz. Und auch da, das habe ich gestern gelernt, das fand ich total schön. Es ist ja auch sehr, sehr wichtig, wie man sozusagen auf einer Bühne begrüßt wird und wie man sich auf diesen Text, auf seinen Text, den man gleich performen wird, vorbereiten kann und wie man sozusagen seinen Circle of Consciousness, oder wie habt ihr es genannt?
So haben wir, ist das schon?
Das Mikro hier vorne auch noch?
Können wir das?
Ah, ja.
Man hört mich?
Wie man den quasi betritt. Und auch da ist es ganz, ganz wichtig, den Poeten mit einem ganz großen jubelnden Applaus zu begrüßen. Ein ganz großer Applaus für Dominik Erhardt, meine Damen und Herren.
Vielen Dank. Ja, das Problem an Zitaten aus dem Internet ist ja immer, dass man nicht weiß, ob sie stimmen. Das hat Aristoteles mal gesagt. Also, habe ich gelesen im Internet. Ja, und manchmal ist eben so, da stimmen nicht nur die Zitate nicht, sondern gar nichts. Da steckt der Teufel wirklich im Detail. Und ich habe mich gefragt, ob er schon immer da war und wenn nicht, wie er da überhaupt hingekommen ist. Viel Spaß. Wenn du nach den ersten beiden Packungen Chips die dritte nicht mehr aufkriegst, weil deine Finger zu fettig sind. Wenn der Automat deinen Schein nicht nimmt. Wenn, nachdem er ihn doch genommen hat, jetzt das Bueno in der Spirale steckt, wenn dir des Nachbars Pudel gern des Pudels wahren Kern zeigt, indem er dir ein kleines, aber unendlich stinkendes Häufchen vor die Türe kackt, dann weißt du, dass der Teufel im Detail in den kleinen Dingen steckt. Doch das war nicht immer so. Früher, da regierte der Teufel mit dem Bösen als Peitsche, Geißeln, Gardin, Menschenlauf. Er brachte Leid, brachte Trauer, brachte Böses über die Menschen. Er konnte Pest streuen und Schiffe versenken. Er erfand das Rad, ja. Aber nur um Menschen zu reden. Er war der Überflieger, alles Bösen, mit Teer und mit Feder noch. Heute muss er gestehen, dass die Menschen ihm die Arbeit gestohlen haben. Sind sich selbst der größte Feind. Was soll man als Herrscher der Unterwelt auch tun, wenn der eine dem anderen den Gar schon selbst ausmacht? Wenn der Mensch von sich aus das fege Feuer entfacht, um Geld mit vollen Händen zu verbrennen? Wenn diese Idioten sich die Narben selbst einsengen, sagen, du Moslem, du Christ, du Schuwi, du Feminist, Sternchen innen, nur du kommst hier nicht rein, oder ist eine Mauer und so, änderte der Teufel und die Hellcrew die Strategie. Ab jetzt weiß der Plan, sich auf die kleinen Dinge des Lebens zu konzentrieren, die richtig, richtig scheiße zu machen und sich auf die Details zu fokussieren. Das erste Projekt war es, Rentnern ab jetzt immer Unmengen von Kleingeld zu zaubern in sämtliche Taschen das Portemonnaie, sodass sie suchen und sagen können, ich glaube, ich hab's passend. Nee, doch nicht. Ein kleines Detail mit unglaublicher Schlagkraft. Die Helku sorgt auch dafür, dass man vor Prüfungen nicht einschlafen kann oder um 5 Uhr morgens aufwacht. Wegen des Teufels hat am Morgen eines ersten Arbeitstags sein Auto nicht funktioniert und die Boys aus der Unterwelt haben im Alleingang Windows 10 programmiert, es tropfe jeder Wasserhahn. Türschwellen seien genauso hoch, dass man die nicht sehen kann und dennoch sollen alle Zähne brechen, wenn sie mit 100 Stundenkilometern auf sie treffen. Irgendwann hat es der Teufel so weit gebracht, sich bei großen Technikkonzernen einkaufen zu können und ein Unheil zu setzen, das wir heute unter dem Namen Autokorrektur kennen. Seitdem fragt man sich, warum Hypothalamus verzeichnet ist, wann es aber dich und wann doch und wann der und wann sehr heißt. Das weiß das Ding scheinbar nicht. Ich hoffe, es geht dir der guter... Doch, lieb Scheiße, Mann! Wegen des Teufels, mach dein Hirn auch so einen Unsinnskram. Beim Beischlaf mit der Person, nach der sich deine Gedanken seit Monaten hart verrenken an nichts an das Lied... Eisgekühlter Bommelunder zu denken, du siehst diesen wunderschönen Menschen und los schnurrt das Kassettenband in deinem Kopf ein, belegtes Brot mit Schinken, sinkt es hinter der Stirn, du schnaubst verzweifelt ein, belegtes Brot mit Ei, die Hände beginnen zu schwitzen, zittern, Bommelunder, eisgekühlt, diese wunderschönen Lippen direkt vor dir, eins mit Schinken, eins mit Ei, deshalb steckt der Teufel im Detail und dagegen können wir auch nichts machen. Doch vielleicht können wir ein bisschen besser leben, indem wir gut auf uns selbst und unsere Nächsten aufpassen. Lass das angehen, was wir ändern können. Keine Hate-Kommentare und Drohbriefe mehr. Denn mit Schreibfehlern nimmt die eh keiner ernst. So, ich hase dich. Ich hoffe, du strippst, ganz ehrlich, das ist lächerlich. Wir können nichts dagegen tun, dass das Brot immer so fällt, dass die Welt beinahe untergeht, weil das Nutella nicht mehr da ist, wo es hingehört, sondern auf dem Boden klebt. Wir können von vornherein weniger einkaufen und weniger wegwerfen. Was wir dem entgegen aber in die Tonne treten können, sind falsche Ideale bezüglich unserer Körper. Sind wir mal ganz ehrlich, Achselhaare sind erst dann zu lang, wenn sich Deo-Roller oder Rind verfangen. Wir sind unterschiedlich und das ist wahnsinnig gut so. Kein Zebra kommt auf die Welt und denkt sich, Potzblitz, heilige Scheiße, diese hässlichen Streifen mit diesen hässlichen Haaren. Weißt du was, die Rhinoceroser in der Savanne nebenan, ohne Haare, die sind hot. Das mach ich auch, Brazilian Waxing, kein Zebra denkt sich das. Wir sollten Unterschiede nicht ausbügeln, wir sollten sie vielmehr ausbreiten, ausflügeln, erwächst die Verantwortung zu fliegen. Vielleicht ist das alles kitschig und ein riesiges Klischee, aber im Detail, da gibt's Probleme und die werden da immer sein. Doch gemeinsam können wir sowohl dafür sorgen, dass meistens Papier im Drucker ist und dieses Leben vielleicht nicht perfekt, aber eigentlich schon ganz gutes ist. Dankeschön.
Ein großer Applaus für Dominik Erhard. Dankeschön.
Und dann würde ich gleich den nächsten Starter ansagen. Haltet den Applaus, macht nochmal einen Riesenlärm für Malte Roskopf.
Vielen Dank. Man sagt immer, wenn ein Gedicht oder wenn ein Text etwas taugt, wenn er gut ist, dann ist jedes weitere Wort über dieses Gedicht oder über diesen Text überflüssig. Deswegen möchte ich kurz vorher noch zu meinem Text etwas erklären. Und zwar war es so, dass ich mal gebeten wurde, eine Selbstkritik zu verfassen. Mich umzugucken und zu sagen, bin ich zufrieden mit allem und bin ich zufrieden mit mir? Und auch vorweg vielleicht an euch, an Sie eine Frage. Wer guckt jetzt raus? Wer guckt in die Welt? Wer guckt in die politische Landschaft und sagt, wow, geil, wie das gerade ist. Mann, bin ich glücklich, so soll es immer bleiben. Die dürfen jetzt einmal kurz die Hand hochnehmen. Ja, schade. Also schön, dass Sie die Hand da nicht hochnehmen, aber schade, dass es vielleicht so ist. Und das ging mir genauso und deswegen habe ich einen Text geschrieben. Er beginnt ähnlich wie der Text von Dominik mit einem Zitat. Nicht von Aristoteles, von anderen großen Philosophen. Und zwar von der Band Rosenstolz. Das bin ich. Das allein ist meine Schuld. Das bin ich. Ab einem gewissen Alter kann man nicht mehr sagen, meine Eltern sind schuld daran, wie ich bin. Der einzige Vorwurf, den ich meinen Eltern auch noch heutzutage machen würde, ist, dass sie meine erste eigene Telefonnummer nicht verhindert haben. Denn die lautete 88, 39, 45 und alle dachten, ich sei ein Nazi. Meine Eltern sind manchmal ungewollt witzig. 2016 guckten wir das Fußballfinale der Europameisterschaft der Herren und mein Vater fand, ich hätte ein bisschen Ähnlichkeit mit dem französischen Spieler Antoine Griezmann. Woraufhin meine Mutter sagte, ja, stimmt, so ein ganz bisschen. Woraufhin mein Vater sagte, nein, ich meine nicht den Schwarzen, das ist Paul Pogba, ich meine den daneben. Woraufhin meine Mutter sagte, ja, nee, dann nicht. Und als mein Vater mich das erste Mal auf einem Poetry Slam sah, da war das in Hamburg, in einem alten Weltkriegsbunker. Ich wurde sehr weit abgeschlagen, letzter. Und mein Vater sagte, der Bunker in Hamburg, ein Mahnmal der dunkelsten Stunden deutscher Geschichte. Und jetzt auch deiner ganz eigenen, mein Sohn. Doch meine Eltern ließen mich mein Leben lang machen. Sagten, Junge, mach das im Leben, was dich glücklich macht. Und weißt du, wenn es dein Wunsch ist, nicht zu studieren, keine Ausbildung zu machen, sondern einen kleinen Kiosk, ein Späti aufzumachen, dann ist das okay mit uns. Dann mach deinen kleinen Kiosk auf. Später erfuhr ich, dass meine Eltern das auch immer zu meinem älteren Bruder gesagt hatten. Seitdem frage ich mich, ob mein Vater vielleicht einfach selber einen kleinen Kiosk aufmachen wollte und seine Träume an mir ausleben will. Aber ich weiß, ihn trifft keine Schuld. Als ich Jahre später erneut in Hamburg bei einem Slam auftrag in einer alten Fabrik, da wurde ich ausnahmsweise mal deutlich Erster und mein anwesender Onkel sagte, Poetry Slam, tolles Hobby, kein Beruf, dein Vater hat dir einen Kiosk erlaubt, aber Poetry Slam, wow, das ist nochmal eine Ebene drunter. Ähnlicher ging es mir mit einem Bekannten, der sagte, oh, du machst Poetry Slam? Ja, meine Schwester ist auch arbeitslos, schlimme Sache. Doch mir war das egal. Ich wusste immer um den Rückhalt meiner Eltern. Meine Eltern sagten zu mir, Junge, das Leben, das ist wie ein Hürdenlauf. Da kommen ganz, ganz viele Hürden und über die musst du rüberspringen. Aber weißt du, wenn du das geschafft hast, dann kommen neue Hürden und über die musst du auch rüberspringen. Und ich merkte, ich schlummerte ein. Auf einer warmen Luftpolsterfolie getragen von Rückenwind. Große Probleme hatte ich manchmal im eigenen Kopf, aber in Bezug auf die Außenwelt stellte ich fest, mein Leben ist ein Quartettspiel. Ich stelle fest, okay, ich bin weiß, gewinne, männlich, gewinne, heterosexuell, gewinne, Akademiker, gewinne, ich gewinne. Ich merkte, das Leben ist Squash. Wer das Spiel verstanden hat, der spielt zum Spaß gemeinsam mit Stunden, ein paar Stunden mit Freunden. Der, der es nicht verstanden hat, die es nicht verstanden hat, die versucht 2 Stunden lang eine Wand zu besiegen. Wenn ich mich aufblickte, mir die Realität nicht gefiel, dann habe ich sie einfach wieder vergessen. So wie die Pfanne in der Spüle einer Studenten-WG, wo sie seit 3 Tagen erstmal ein bisschen einweichen soll. Probleme habe ich von mir weggehalten. Weggehalten wie Menschen sprudelnde Colaflaschen, wenn die überschwappen und sie die Flaschen nicht einfach zudrehen, sondern so dastehen und denken, ja, da kann man jetzt überhaupt nichts gegen machen. Ich warte, bis die jetzt alle ist. Ich dachte mir Dinge wie, geil, wenn wir die Arbeitslosen nicht mitzählen, dann haben wir Vollbeschäftigung. Jackpot. Meine Bemühungen, mich an der Außenwelt zu beteiligen, waren alibimäßig, wie die von Menschen, die beim Joggen eine rote Ampel erreichen und dann unbeholfen ein bisschen rumtänzeln und so tun, als ob sie sich warm halten würden. Denn dann, wenn man überzeugt ist von seiner eigenen Lebenslüge, dann reichen schlechte Ausreden auch aus. In etwa so, wie wirklich war, dem ehemaligen Bürgermeister von Toronto, der dabei gefilmt wurde, wie er Crack rauchte und sagte, wow, als ihr mich dabei gefilmt habt, wie ich Crack rauchte, ich kann das erklären, da war ich betrunken. Und ein Freund zu mir sagte, ich kenne dich. Du bist nicht so faul, du bist nicht so ignorant, du bist nicht so resignativ, was ist los mit dir, ich kenne dich. Du willst eigentlich Veränderung, du bist nicht zufrieden, aber du sitzt die meiste Zeit zu Hause rum, du wickst und du langweilst dich. Und ich dachte mir, ja, aber ich langweile mich nicht dabei. Ich sitze hier, bin zufrieden und merke, ja, das Leben, das ist vielleicht wie ein Hürdenlauf. Aber wenn ich nicht laufe, dann kommen auch keine Hürden. Ich bin hier, mach mein Ding, das da draußen ist die Welt, die macht ihr Ding, ich bin okay, meine Augen sind zu, alles wird gut. Doch während ich in Stillstand verharre, ändert sich die Welt da draußen laufend. Die EU, sagt man, ist eine Erfolgsgeschichte. Die Erinnerungskultur an die Verbrechen der Menschlichkeit in Deutschland zwischen 1933 und 1945 sind unverrückbarer Teil der deutschen Geschichte, aber auch Erinnerungskultur. Lara sagt Jan, dass sie ihn liebt. Jemand zieht Kopfhörer, jemand steckt Kopfhörer in eine Hosentasche. Sie sind sauber gewickelt. Franz Beckenbauer ist ein deutscher Nationalheld. Boris Beckenbauer ist ein deutscher Nationalheld. Pietro Lombardi ist Naja, Hauptsache Alessio geht's gut. In Stuttgart hat ein neuer Fußballtrainer angeheuert. Despacito ist immer noch auf Platz 1 der Charts. Sexismus ist in vielen Kreisen kein relevantes Thema. Ein paar Grenzen innerhalb der EU schließen. Es ist Herbst geworden. Ein paar Tante-Emma-Läden schließen ebenfalls. Der Insolvenzverwalter meldet sich per Drohne. An den Grenzen innerhalb der EU wollen einige Leute mittlerweile schießen. In amerikanischen Schulen ist das Alltag, in Syrien auch. Der Vergeltungsschlag meldet sich meist per Drohne. Großbritannien tritt aus der EU aus. Franz Beckenbauer hat in Katar keinen einzigen Sklaven gesehen. Nicht im Schrank, nicht im Bett, in der ganzen verdammten 5-Sterne-Suite keinen einzigen. Lara liebt Jan immer noch, wird aber depressiv. Jan ist damit überfordert. Jemand zieht die eben sauber gewickelten Kopfhörer aus der Hosentasche. Jetzt sind sie verknotet. Boris Beckenbauer ist pleite und kein Nationalheld her. Franz Beckenbauer ist bestechlich und kein Nationalheld her. Pietro Lombardi macht immer noch Musik, aber Ed Sheeran ist auf Platz 1. Eine Bank vergibt Kredite, eine Bank rät zur Investition, eine Bank geht pleite, ein von ihr Betrogener baut seine eigene Bank und legt sich darauf schlafen. Lara sagt Jan, dass sie ihn mehr liebt als das Leben selbst, aber sie hasst das Leben und ist immer noch depressiv. Ein Stück Blumenkohl fällt hinter eine Küchenleiste. Es wird niemals mehr wiedergesehen. Die 4-jährige Ayla verschwindet auf der Balkanroute. Sie wird niemals mehr wiedergesehen. In Stuttgart wurde der Trainer nach Kritik an seiner Taktik entlassen, aber er sagt, ich ändere mich nicht. Großbritannien ist immer noch da. Polen und Ungarn eher so halb. In Deutschland leben Geflüchtete. Jetzt plötzlich ist Sexismus auch in anderen Kreisen ganz plötzlich ein relevantes Thema geworden. Alte Menschen sterben. Erinnerungskultur stirbt, Fakten sterben. Viele Wählerinnen und Wähler denken, das war das Dritte Reich. Doch das Vierte folgt sogleich. Wir haben eine Regierung. Von deutschem Boden wird nie wieder eine GroKo ausgehen. Wir haben keine Regierung. Es wird wieder eine GroKo geben. Alles ändert sich laufend. Vor mir steht eine Dame und ruft, wir müssen die Grenzen abschotten. Ich sag immer so, wir müssen die deutsche Kultur und die deutsche Sprache bewahren. Never change a winning team. Und wenn man dann merkt, dass man Teil eines Teams ist, zu dem man nicht gehören will, Teil eines Teams, das nicht mal gewinnt, die Welt ihr Ding macht und man sein eigenes, aber das da draußen vielleicht scheiße ist, dann ist es immer ein erster Schritt, an sich runterzugucken und zu überlegen, ey, das bin ich und vielleicht ist das da draußen ja auch ein Stück weit meine Schuld, denn das bin ich. Vielen Dank.
Malte Roskopf, meine Damen und Herren, ein großer Applaus. Und jetzt halten Sie sich fest, zum ersten Mal auf einer Slam-Bühne. Meine Damen und Herren, klatschen Sie in die Hände für Alisa Tippmann.
Vielleicht noch vorweg. Einfach damit Sie und damit ihr das einordnen könnt, was hier gerade passiert. Das ist eine junge Dame, die gestern in unserem Workshop war und eine Schreibübung gemacht hat. Und die hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ey, bitte geh damit doch auf die Bühne. Wir möchten, dass nicht nur wir das mitkriegen, sondern dass alle das sehen dürfen, was hier entstanden ist. Also dafür einfach nochmal riesen Respekt. Dominik und ich machen das seit Ewigkeiten und wir treten oft auf. Hier ist das nochmal was zusätzlich ganz Besonderes. Und vielleicht auch nochmal Erinnerung an die Aufgabe. Also die Aufgabe war in dem Fall, dass Fake News geschrieben werden sollten. Einfach damit man über Fake News spricht, dass man das einordnen kann. Also falls Sie jetzt irgendwie denken, Moment, irgendwas stimmt doch an dem Text nicht. Sie kennen den Rahmen, werten Sie den Rahmen bitte mit ein. Alisa!
Hallo, genau. Mein Name ist Alisa und wie schon gesagt wurde, Fake News, es beschäftigt uns alle. Und dafür habe ich diesen Text hier gestern geschrieben im Workshop, den ich gerne vortragen würde. Guten Tag, mein Name ist Alisa Tippmann und hier sind Ihre aktuellen Nachrichten. Italien. Der schiefe Turm in Pisa ist umgefallen. Dabei traf er ein sächsisches Paar, welches gerade mit einem Selfie-Stick Fotos machte. Der Sachschaden beträgt 1 Million Euro. Aber die konstante Regierung Italiens ist der Meinung, ihn als Denkmal zu erhalten. Um die Toten zu bergen, wird darum ein Tunnel unter den Turm gegraben, was wegen des weichen Bodens kein Problem darstelle, so der italienische Kulturminister Emmanuel Macron. 37,3% aller deutschen Schüler haben Angst, in die Schule zu gehen. Dies liege an gewaltsamen Mitschülern. Nun will Bundespräsident Bernd Höcke nach amerikanischem Beispiel vorgehen und die Lehrer bewaffnen. In einem Interview gestand er, dass auch er nach der Inkrafttretung des Gesetzes eine Umschulung als Lehrer machen wolle, was allerdings problematisch erscheint, da Deutschland Lehrer im Überfluss hat. Aus einer umfangreichen Studie wurde nun endlich das Jugendwort 2018 bekannt gegeben. Es handelt sich um das Wort Gammelfleischwichser, was den Unmut über die Abschaffung des Döners verkörpern soll und Abgeordnete meint, die gegen ihn stimmten. Nun das Wetter. Es gibt in den nächsten 2 Wochen nur Sonnenschein und Temperaturen, die jedes Gemüt erwärmen. Außerdem ist die Existenz des Klimawandels endgültig widerlegt worden. Das waren die Nachrichten. Vielen Dank.
Alisa Tippmann, meine Damen und Herren, zum ersten Mal auf einer Poetry Slam Bühne. Und es geht gleich weiter mit ebenfalls zum ersten Mal auf einer Slam Bühne mit der gleichen Aufgabenstellung. Einen ganz großen Applaus für Daria Ankudinova auf der Leipziger Buchmesse.
Hallo, ich bin Daria und ich habe die Nachrichten im Rahmen von der Aufgabe als kleine Tweets-Schlagzeilen geschrieben. Weiße Frauen sind leicht zu haben. Das steht ja schwarz auf weiß. Damit die Intelligenz der Blondinen nicht mehr in Frage gestellt wird, greifen sie öfter zum Kopftuch. Migrantinnen pflanzen sich fort wie Pilze im Tschernobylwald. Zum Glück haben Frauen mehr Rechte, als es Rechte in Sachsen gibt. Frauenempowerment im 21. Jahrhundert. Von der KKK, Kinderküche und Kirche, zur FKK, Feminismus, Kuscheln und Kneipen. Am 18. März ist Equal Pay Day für weiße Deutsche. Der Equal Pay Day für Migrantinnen ist erst am 18. August. Geflüchtete können Ende des Jahres den Equal Pay Day feiern. Am 14. März 2018 wurde Merkel vom Bundestag zum 4. Mal zum Bundeskanzlerin gewählt. Am 18. März 2018 wird Putin zum 4. Mal zum Präsidenten gewählt. Auf einen demokratischen internationalen Equal President Day, meine Damen und Herren. Muslimische Frauen und Anhänger des fliegenden Spaghetti-Monsters haben ein Friedensabkommen abgeschlossen. Schließlich passen ja Kopftücher und Kochtöpfe sehr gut zusammen. Vielen Dank.
Euer Applaus. Großartig. Alisa und Daria, ihr habt den Workshop beide mitgemacht gestern. Und ich würde ganz gerne einmal von euch so ein Feedback bekommen. So, wie hat euch das gefallen? Du hast es zum ersten Mal gemacht, auch Daria. Wie war das sozusagen, jetzt diesen Text zu schreiben und auch hier auf dieser Bühne zu performen? Wie geht's dir damit?
Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir kamen mit einer Gruppe von jungen Migrantinnen. Ich koordiniere das Projekt gleichberechtigte politische Teilhabe für Migrantinnen. Und wir haben das im Team, in Teamarbeit gemacht, aber Maria Kirova konnte leider nicht dabei sein. Das heißt, wir haben das jetzt gemeinsam vorbereitet, aber das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Alisa, wie war das? Ging das ganz leicht, diesen Text zu schreiben, den du gerade vorgestellt hast, oder war das schwierig reinzufinden?
Naja, anfangs muss man sich natürlich reindenken, aber dann geht das ganz flüssig und wenn man so eine Aufgabenstellung hat und wir haben sehr viel über Slam erfahren und allgemein wirklich viele Tipps bekommen, was sehr schön war, weil ich mich auch so für Slam interessiere. Wie gesagt, ich slamme nicht, aber dachte mal, ja, schaue ich mal beim Workshop vorbei und gucke, dass ich auch mal Leute kennenlerne. Das haben die beiden übrigens super gemacht und dementsprechend genau. War es wirklich super, ja.
Was war so ein hilfreichster Tipp? Kannst du das benennen, was dir so am meisten geholfen hat, so reinzufinden ins Schreiben?
Jetzt ins Schreiben allgemein, also ich hätte einen Tipp, um auf die Bühne zu gehen, und zwar, dass man vielleicht, wenn man nach vorne geht, sich den Raum verschafft, ja, ich bin da, hallo, und nicht sofort schnell wegläuft oder hin, dass man sich wirklich Zeit lässt, dann mit dem Applaus, das fand ich sehr schön, dass man sich erstmal willkommen fühlt, wenn man auf die Bühne geht, und dass man wie so einen Kreis um sich herum hat, damit man weiß, oh Gott, wenn mich jetzt jemand böse anschaut, keine Sorge, ich bin hier, ich finde das gut, was ich mache, und ich trage es einfach vor. Nicht alle können es mögen.
Super. Daria, vielleicht noch eine letzte Frage so zu der Methode. Hältst du so ein Slam für eine gute Methode, sich mit Themen, politischen, gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen? Glaubst du, dass das, also kann man damit Menschen erreichen quasi, mit, wenn man das so auf so eine Art und Weise vorträgt?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Art Ausdrucksweise. Man kann Meinung ausdrücken, man kann kreativ schreiben und auf jeden Fall passt das sehr gut zur politischen Teilhabe.
Vielen Dank dafür. Nochmal ein großer Applaus. Gleich glühen Ihnen die Hände. Ich darf euch noch mal ganz kurz zur Seite bitten, damit wir Alisa nämlich noch mal einen Auftritt gewähren können. Sie hat sich nämlich so reingefunden in das Schreiben, dass sie irgendwie über Nacht tatsächlich noch einen zweiten Text produziert hat. Und den wollen wir natürlich auch nicht vorenthalten. Dementsprechend noch einmal ein Applaus für Alisa Tippmann mit dem zweiten Text hier in Leipzig auf der Buchmesse.
Genau, also das hier ist jetzt eher ein Slam, das davor war, wie gesagt, so Nachrichten. Und es ist ein sehr kritisierender Text. Ich kritisiere damit dich, mich, eigentlich alle. Also nicht böse sein, einfach zuhören. Und der Text trägt den Titel Der Mensch. Chaotisch. Selbstzerstörerische Kreativität. So kreativ, aber trotzdem auch so egoistisch und in sich selbst verliebt. Der Mensch. Unser Kern kann von uns selbst nicht definiert werden. Überall wollen wir uns verbessern und haben Persönlichkeitsbeschwerden. Aber das Innere ist oftmals nicht das größte Problem. Es geht um das Außen, um das im Leben stehen, um die perfekte Nase, um die aufgesetzte künstliche Visage, um das Vorspielen eines perfekten Lebens. Denn wer gut schauspielert, der tut dies nichts vergebens. Er findet einen Platz in der Gesellschaft, in der Masse. Desto mehr man sein Leben aufputscht, umso höher ist die Klasse. Probleme, die der Mensch selbst in die Welt setzt, werden vergessen, da jeder gegen den anderen hetzt. Da man selbst am meisten zählt auf dem Planeten, ist das Motto, mein eigenes, stelle ich über die anderen Leben. Schule, arbeiten, ein wenig Rente, sterben, der stetige Rhythmus ist mir vorgegeben. Muss ich mich ergeben, um zu leben? Ich muss mich doch bewegen, um etwas zu erleben. Ich will nicht in der Masse kleben. Aber ohne Masse geht es nicht. Ich will ausbrechen, aber ich traue mich nicht, denn ich bin ein Mensch. Ich habe große Worte, aber es folgen keine Taten. Ich will, aber ich kann einfach nichts Gewaltiges wagen. Menschsein besteht aus Verraten. Mich selbst und alle anderen, denn für mich bin ich die Nummer eins und ihr kommt erst später. Doch von dieser Sorte bin ich gewiss nicht der einzige Vertreter. Denn das macht den Menschen aus. Ja, wir helfen gern und sind sozial, aber nur weil es das ist, das Ideal. Wir tun so, als würde uns die Umwelt interessieren, als täte es uns leid, wenn Tiere und Menschen ihr Leben verlieren. Wir haben Mitleid mit der Wahrheit, aber vor allem mit uns selbst. Wir erschleichen uns mehr Recht durch soziales Handeln, aber das ist doch alles gar nicht echt. Denn wir tun das für uns, nicht für die, die uns wahrhaft brauchen. Wir gestehen uns das nur nicht ein, weil wir vor uns selbst weglaufen. Mein Bild vom Menschen ist, dass wir Gefühle haben, aber sie missbrauchen. Dass wir sie ausnutzen, um sie für unseren Stand in der Masse zu benutzen. Unsere Persönlichkeiten verdecken wir mit Masken, weil wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Und der Neid ist das, was immer bleibt. Anstatt mich für den anderen zu freuen, wenn er etwas vollbrachte, tue ich es bereuen, wenn ich es war, der sein Feuer entfachte. Denn ich bin ein Mensch. Und im Fokus meiner Existenz steht die gesellschaftliche Konkurrenz, denn meine soziale Kompetenz ist keinesfalls kompetent, sondern konsequent. So werde ich erzogen.
Das ist das Ziel der Gesellschaft. Nur der Kampf ist ausgewogen. Der Kampf um die unterdrückende Macht. Anerkennung ist das, was den Menschen schafft. Und diese negative Reflexion hat einzig und allein das Nachdenken zur Funktion. Und du hast jetzt vielleicht eine Menge Kritik, aber nur, weil es für den Menschen kaum etwas Relevanteres gibt. Dankeschön.
So kann das Ergebnis nach 2 Tagen Buchmesse aussehen, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben Nachwuchskräfte und Nachwuchstalente im Slam gefunden hier auf der Buchmesse. Was ich allerdings, was wir vorher nicht geplant hatten, was aber ganz großartig ist, dass wir auch eine Lokalslammerin hier aus der Region haben, nämlich, falls Sie jetzt Lust haben und weiter irgendwie dranbleiben wollen und hier auch tatsächlich aus der Region kommen, gibt es die Möglichkeit, jetzt regelmäßig nach Halle zu fahren, um tatsächlich Katja Hofmann zu sehen mit ihrem Slam und eine kleine Kostprobe. Freuen wir uns sehr, dürfen wir jetzt schon hören. Dementsprechend einen großen Applaus für Katja Hofmann aus Halle.
Hallo, hi. Ja, also ich als lokale Poetin quasi jetzt auch noch hier. Dankeschön, dass ich noch mal was lesen darf. Und zwar bin ich Teil eines Slam-Teams. Und das Team heißt MFG und das ist zusammen mit der Leonie Warnke aus Leipzig. Und wir haben einen Text geschrieben, den möchte ich gerne heute alleine vortragen. Das geht ein bisschen auch um das Thema natürlich auch. Wir haben gerade schon einen Text gehört zum Thema Frauen und Frauenrechte und Equal Pay Day. Und ja, das ist aber so, dass die Geschichte meistens von Männern geschrieben wird, von großen Männern. Deswegen heißt das auch History. Und mein Text heißt Her Story. Und er geht so. Das ist Her Story, die Geschichte großer Frauen, die ich euch jetzt hier erzähle. Ja, da werdet ihr noch staunen, teilte Girls around the world mit Eierstöcken und Verstand. Klassenhefte raus, das ist klausurrelevant. Genesis. Kaum auf der Erde, da fing es schon an. Zwischen Bäumen und Tieren nur ein nackter Mann, der sah, wie die Tiere sich ständig bestiegen und ihm blieb ja nur seine Hand zum Vergnügen. Warum? Fragt er sich. Bleibt mir sowas verwehrt? Und zeternd hat er sich beim Meister beschwert. Ey Meister, ich hab schon Krampf von der Schulter zur Hand. Jetzt gib mir doch auch mal was für meinen Großen. So nahm Gott die Rippe und formte sie zum Weib, damit Adam sich nicht an den Ziegen vergreift. 48 vor Christus. Kleopatra, Mother Queen of Africa. Lidstrich ist scharf, die Haare sind schwarz und dieser Hüftschwung. Oh Baby, check what your mama gave ya. Könige zergehen an deinem runden Becken, sogar Caesar will dir Honig von der Nasenspitze lecken. Denn diese Nase, ein Riechorgan von Perfektion, den Zinken hoch erhoben als die Weiblichkeit der Erektion. Und als es Caesar hat dahin gerafft, hast du Antonius klar gemacht, denn niemand wusste so geschickt, wie man sich schlau nach oben fickt. Kleopatra, Mother Queen of Africa. Frankreich, 15. Jahrhundert. Da wurde eine Dame von vielen bewundert, denn während andere sich in Mieder schmeißen, ließ sie sich Kettenglieder schweißen und rief nur, Karl, hör auf zu meckern. Die Engländer, die wollen mal richtig zerschmettern. Die spricht bei mir sächsisch, ich weiß auch nicht warum. So zog Jeanne d'Arc in den Krieg für ihr Land und wurde als erste Crossdresserin bekannt. 1558 und 1953. Elisabeth I. und Elisabeth II. Die erste war eine Jungfrau, die zweite fast eine Leiche. Für Dekaden an der Spitze zählen sie wohl zu den Besten. Die eine hatte Shakespeare, die andere nur One Direction. Das ist Her Story, die Geschichte großer Frauen, die ich euch jetzt hier erzähle. Ja, da werdet ihr noch staunen, teilte Girls around the world mit Eierstöcken und Verstand. Klassenhefte raus, das ist klausurrelevant. 1903. Und dann kam sie, Marie Curie, ein wahres Genie der Physik und Chemie. Eine Frau wie sie gab es vorher noch nie und als erste wurde ihr der Nobelpreis verliehen. Sie forschte an Radioaktivität, bemerkte dabei leider zu spät, dass es sich viel länger lebt, wenn man Sicherheitskleidung zur Arbeit trägt. 1955. Stell dir vor, du sitzt in einem Bus und denkst, jetzt ist Schluss. Ich habe keine Lust auf den ganzen Stoß, dass ich aufstehen muss. Was denkst du, wer du bist? Ich bin Rosa Parks, Motherfucker. Ja, du siehst richtig, ich bin schwarz, Motherfucker. Meine Hautfarbe bestimmt nicht, wohin ich mich setze. Doch Rassisten bei uns bitte auf die hinteren Plätze. Das ist Her Story, die Geschichte großer Frauen, die ich euch jetzt hier erzähle. Ja, da werdet ihr noch staunen. Teilte Girls around the world mit Eierstöcken und Verstand. Klassenhefte raus, das ist klausurrelevant. Und zum Abschluss, weil es so viele geile Frauen in der Neuzeit gibt und ich mich da jetzt nicht auf eine beschränken wollte, habe ich euch einen kleinen, so einen Rap mitgebracht. Gib mir ein Beat. Okay, gib mir kein Beat. Okay. J-Lo und Monroe, Yoko Ono und Kahlo, Versace, Coco und Madame Tussaud, Doris Day, Tina Fey, Adele und Ellen Page, Astrid Lindgren, Nina Dammen, Janis Joplin und die Hepburn, Lady Gaga, Madonna, Shakira, Rihanna, Cheddar, Jana Ross, Etta James, Megan Fox, Emma Watson, Nessie, Nicki Minaj und natürlich Queen B. Shout out to the girls. We are her story. Vielen Dank. Ja, cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich zu sehen, dass es viel mehr weiblichen Nachwuchs auch in der Slam-Szene gibt. Generell, wenn ihr Bock habt zu slammen oder vielleicht auch nochmal Lust auf Workshops habt, kommt gerne bei mir in Halle vorbei. Jetzt wisst ihr, Schleiermacherstraße 35, Katja Hofmann. Nein, Quatsch, kommt nicht bei mir zu Hause vorbei, aber schreibt mir gerne eine Nachricht im Internet. Ich habe eine Homepage. Der Slam, den ihr euch regelmäßig in Halle angucken könnt, ist die Wörterspeise immer am ersten Samstag im Monat in der Goldenen Rose. Der nächste findet am 7. April statt. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Damit gehen für uns hier drei fantastische Tage zu Ende quasi. Wir hatten ein großartiges Projekt und danke noch einmal. Kommt noch mal einmal hier alle auf die Bühne. Ein großer Abschlussapplaus für Malte Roskopf, Dominik Erhardt, Alisa Tippmann und Daria Ankudinova. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, ich hätte total Lust auch mal zu slammen, aber ich weiß gar nicht so richtig über welche Inhalte, dann würde ich Sie einladen, entweder zum Philosophie-Magazin zu gehen, denn das, wir haben ja zusammen hier die Bundeszentrale für politische Bildung und das Philosophie-Magazin haben diesen Workshop und das Projekt hier gemeinsam auf der Leipziger Buchmesse realisiert. Sie finden das Philosophie-Magazin in Halle 4. In Gang E100, das ist der Stand. Schauen Sie vorbei. Und wenn Sie was über politische Bildung und andere Sachverhalte zu gesellschaftsrelevanten Themen hören wollen, kommen Sie hier in Halle 2, Gang D, Stand 101 zur Bundeszentrale für politische Bildung. Ich freue mich sehr über diese riesen Aufmerksamkeit, die wir hier bekommen haben. Und hoffe, Sie haben Lust bekommen, irgendwie weiter an diese Methode quasi zu verfolgen, weiter Lust auf Slams zu gehen und diese großartigen Menschen auf der Bühne zu sehen. Und ich wünsche Ihnen noch eine wunderbare Messe und kommen Sie wieder und besuchen Sie uns.
Und bevor wir das dann komplett beschließen, möchte ich eigentlich nochmal den lautesten Applaus dieser ganzen Geschichte hier oder zumindest ein 11-Punkte-Applaus mindestens oder ein 12-Punkte-Applaus für Anna Hoff einholen, die das alles organisiert, die das hier auch die Workshop-Sachen super vorbereitet hat. Macht einen Riesenlärm, ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Und dann der tatsächlich letzte Dank auch nochmal im Namen des Magazins, für das ich schreiben darf. Nochmal zwei Hefte für euch. Vielleicht könnt ihr da Inspirationen rausholen, die weiter Slam-Text relevant oder generell auch einfach schön sind für euch. Danke nochmal an Sie. Machen Sie es gut. Kommen Sie nochmal gut durch diesen Messetag und gut nach Hause dann. Danke.
Eins, zwei, drei.
Eins, zwei, drei? Ja.
Vier, fünf, sechs.
Wir können einfach loslegen, glaube ich. Oder?
Ja, herzlich willkommen hier auf dem Forum. Ich weiß nicht, wie lang Ihr Messetag schon war. Vielleicht sind Sie ein bisschen angestrengt schon von dem vielen Herumlaufen, vielleicht ein bisschen müde, vielleicht sind Sie aber auch ganz wach. Jetzt geht es um künstliche Intelligenz. Sie haben den Flyer da vorne gelesen. Es geht um die kreative Macht der Maschinen. Und Herr Volland, den ich gleich vorstellen werde, legt uns sehr ans Herz, uns mit diesen Maschinen zu beschäftigen, weil die ein großes Potenzial haben. Und das Potenzial heißt einerseits, ja, sie können was für uns tun, sie können bestimmte Dinge übernehmen, die wir ungern tun, aber sie können auch bedrohlich werden. Und genau in diesem Spannungsfeld werden wir jetzt auch uns gleich unterhalten. Ist künstliche Intelligenz für uns eine Bereicherung oder ist es eine Bedrohung? Ich möchte Ihnen aber erst...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.